Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 50, 2010. Ja, so ist das. 50 Wochen schon wieder in diesem Jahr. Ja, irre. Und ich kann euch mal jetzt heute sagen, was es nicht geben wird. Es wird keine stundenlange Diskussion geben oder ist ja eigentlich ein Monolog bei mir hier über WikiLeaks. Ja, also ich meine, mittlerweile in den Mainstream-Medien überall wird genug darüber gebracht. Da ist eigentlich schon fast alles gesagt. Jeder weiß, bei der Operation Leakspin, die Operation Payback abgelöst hat. Die Dokumente verbreiten so oft wie es nur geht. Alle Dokumente, alle Cable Leaks, alle und zwar überall, wo es nur geht, mit vielen Tags, ja, weil verbreiten ist das einzige laut dieser Aktion, was da noch was bringt. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Und wie gesagt, wer hier Defizite hat und was über WikiLeaks hören will, der kann ja das Mainstream-Medium seiner Wahl anschalten und dann wird man bombardiert von morgens bis abends von dem Thema. Deswegen lasse ich es jetzt auch gut sein damit. Was viel Interessanteres, so kann man das nicht sagen. Ja, also meine Woche wurde bestimmt durch WikiLeaks, das steht auf jeden Fall fest. Der Rest halt eben, ja, der übrig blieb, war dennoch interessant und ist eigentlich schon sensationell, halt durch diese ganzen Vorfälle ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber was Google diese Woche wieder gezeigt hat, das hat die meisten fasziniert und mich auch, ganz klar. Zum Beispiel ist der Google E-Book Store gestartet. Ganz genau. Es war ja schon eine längere Zeit im Gespräch, dass Google einen eigenen E-Book Store machen will. So als Konkurrenz eben zu Amazon und anderen E-Book Stores. Und das haben die jetzt tatsächlich gemacht. So in einer Nacht- und Nebelaktion ist er jetzt online gegangen und man kann tatsächlich Bücher kaufen. Es gibt auch viele kostenlose Bücher, die man sich dort herunterladen kann. Es benutzt das EPUB-Format, aber es geht andere Wege. Und zwar hat man quasi Clients für alle möglichen Geräte. Also das heißt, egal ob jetzt Mobiltelefone, wie zum Beispiel das Android-Betriebssystem, am Computer, ja, also Mac, PC, Linux, überall. Und zwar im Browser kann man nun auch Bücher lesen. Das funktioniert relativ gut, unglaublich gut eigentlich, für das, dass man denkt, ja, im Browser Bücher lesen, das ist ja furchtbar, aber es funktioniert gut, die Software, die auf dem Server läuft, scheint eine ganz gute Arbeit zu machen. Es gibt natürlich, klar, noch viele Sachen, die man sich wünschen könnte, beispielsweise eine Lesenzeichenverwaltung, das heißt aber, ich meine jetzt nicht Lesenzeichen an sich, wo man einfach nur die Stelle markiert, sondern wo man zum Beispiel Notizen mit dazu schreibt, also quasi Fußnoten, ja. Schön ist, dass die Idee der Seitennummern beibehalten wurde. Also das heißt, hier haben die Bücher auch tatsächlich Seiten, ja, und nicht nur eben virtuelle Sprungmarken, weil da kann man natürlich keine, ja, als Buchschreiber eben keine Referenzen geben da drauf. Also der Bookstore macht damit sozusagen auf einen Schlag unabhängig von Gerät, unabhängig von Anbieter, einfach Browser oder die entsprechenden Apps für die mobilen Geräte und so weiter. Ja. Wer allerdings jetzt hier hingeht und außerhalb der USA wohnt, der wird noch etwas enttäuscht sein. Denn der E-Book Store wird, das wird sich jetzt hier auch noch durch die Sendung so durchziehen, ja. ist natürlich mal wieder nur in den USA verfügbar. Wenn ihr also von Deutschland aus da reingehen würdet, ja, und dann würde das nicht funktionieren. Also zumindest jetzt noch nicht. Da ist natürlich geplant, dass es auch in Europa zu benutzen ist. Nur jetzt im Momentan gibt es weder die Android-Applikation beispielsweise noch eben Zugriff auf die kostenpflichtigen Inhalte dieses E-Book-Stores. Allerdings kann man so einen Vorgeschmack bekommen, denn wie gesagt, die kostenlose Bücher kann man sich dort schon mal angucken. Allerdings weiß ich auch da nicht, ob der Reader funktioniert. Ich kann das von hier aus nicht überprüfen. In den USA ist das jedenfalls der neue Reader und das funktioniert wunderbar im Browser. Ja, also dann, als ob das nicht genug war. Ich meine, das ist ja, das handle ich jetzt so schnell ab, ja, so in 3-4 Minuten. Ne? Aber das ist ja eigentlich schon eine Riesensensation. Das wird, auch das wird wieder das Lesen verändern, ja, weil das ist ein, was da in einem Tag online gegangen ist. Das ist eine Riesenmenge an Büchern. Ja, fantastisch. Wahnsinn. Ja. Übrigens, wer jetzt hier denkt, ja, Moment, Rio, seine Stimme, die ist ja noch schlimmer als sonst, ja. Ja, das kommt daher, weil ich eine deftige Erkältung eingefangen habe und deswegen ist in diesem Podcast Gewinsel und Geschniefe inklusive diesmal. Ja, sorry dafür. Okay, also nächstes, der Chrome OS Netbook ist vorgestellt worden. Das Geheimnis ist endlich gelüftet. Ja. Chrome OS, was ist es, für was soll es sein? Und wie schon vorher richtig spekuliert wurde, für Computer mit Tastatur. Die Touch-Systeme, dafür ist Android zuständig und eben die Computer oder Desktops mit Tastatur, da soll eben Chrome OS drauf laufen. Der Chrome OS Netbook wurde jetzt bei LeWeb, wenn ich das richtig weiß, kostenlos. Ich möchte mich aber jetzt nicht festnageln, ob es wirklich bei der LeWeb war. Ich habe da alles mögliche durcheinander bekommen. So viel diese Woche, so viel. auf jeden Fall hat Google angefangen, Leuten einen kostenlosen Netbook zur Verfügung zu stellen mit recht guten Leistungsdaten und da läuft eben dieses Chrome OS drauf und um eben dieses ein bisschen ja publik zu machen und natürlich auch, dass die Feedback bekommen von diesen Tests. Deswegen kann natürlich nicht jeder hier hingehen und kann jetzt bei Google einen beantragen, sondern da sind schon gewisse Anforderungen notwendig, ja. Zum Beispiel nur Firmen eben, klar, und die müssen, da kann nicht jeder auf jeden Fall hingehen, ja. Wäre noch zu schön, ja. Hätte ich gleich ein paar bestellt. Was ist Chrome OS? Gut, Chrome OS ist tatsächlich ein Grundbetriebssystem, von dem man aber nichts sieht, sondern man sieht nur einen Browser. Und damit wird auch schnell klar, für was dieses Chrome OS gedacht ist, nämlich für relativ dumme Terminals, ja, früher hat man Terminals gesagt, heute sagt man, Netzcomputer, ja, hört sich vielleicht besser an, die selbst eben nichts groß können müssen, ja, dafür aber halt extrem stabil sind und eben eine gute Netzanbindung haben bzw. haben sollten. Und dann können eben Programme über das Netzwerk benutzt werden. Und über diese Cloud, ja, wie es immer so schön heißt. Und das funktioniert offenbar ziemlich gut mit diesem Chrome OS. Gleichzeitig lässt sich auch schon erahnen, wo denn dann diese Geräte hauptsächlich eingesetzt werden. Außendienst, ja, dann vielleicht solche Sachen wie in Büchereien, ja, wo im Prinzip nur ein Zugang benötigt wird. Ja. Also ein Terminal, der Computer selbst muss keine verschiedenen Programme abarbeiten und so weiter und so weiter. Und für den Fall oder für die Anwendungen, bei denen man trotzdem natürlich auch Sachen benötigt, da ist es eben möglich, über den Chrome Web Store Applikation zu installieren auf diesem Chrome OS. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber jetzt bleiben wir erst nochmal kurz beim Chrome OS, bevor ich zum Chrome Web Store komme. Der Unterschied zwischen einem normalen Browser im Prinzip und dem Chrome OS ist eben, dass da drauf ausgelegt ist, eben doch bestimmte Programme auf dem Computer sozusagen zwischenzuspeichern. Ja. Man kann sich das so vorstellen, wie früher dieses mit dem Google Gears, ja, um eben in Anführungszeichen offline zu arbeiten. So ist es durchaus möglich mit Chrome OS, dass Applikationen vorhanden sind oder dass es Applikationen gibt und geben wird, die eben ermöglichen, dass man ohne Netzverbindung zum Beispiel Daten eingibt, ja, Texte schreibt, etc. etc. Und dann, wenn man wieder eine Netzverbindung hat, wird das in die Cloud synchronisiert sozusagen, ja, und dann funktioniert das ganz ähnlich übrigens auch wie mit Android. Auch da ist es so, wenn man keine Netzverbindung hat, wenn man keinen Wi-Fi-Zugang und so weiter hat, kann man trotzdem Kontakte pflegen, E-Mails schreiben und alles Mögliche. Und sobald man eben dann wieder Netzkontakt hat, dann werden die Daten eben synchronisiert und alles ist aktualisiert auf den Rechnern. Damit geht es natürlich gleich Richtung Cloud in großen Schritten und das sehen wir auch dann, wo wahrscheinlich eben die Zukunft des Computing liegen wird. Ja. Oh Gott, was ist das wieder erdenklich hier? Ja, und zwar eben nicht mehr auf dem lokalen Systemcomputer, ja, der dann mühevoll Daten mit anderen austauscht, ja, und dann eben auch Synchronisierungsprobleme entstehen können, sondern die Basis ist das Netz sozusagen, eben diese Cloud, diese viel gerühmte, wenn man sich mal bedenkt, dass es Wolke heißt, ja, also unsere Daten sind in der Wolke. Das hört sich schon nicht ganz so gut an, ne? Ja. Aber in der Tat ist eben so, dass wir jetzt am Anfang davon stehen und Sicherheit wird sicherlich ein großes Thema sein auch. Aber die Skeptik war, diese Skepsis war immer schon vorhanden. Ja. Als die Computer frisch rauskamen und sich abgezeichnet hat, dass immer mehr Firmen die Daten auf Computer speichern werden, haben sich die Leute natürlich auch darüber aufgeregt, teilweise zu Recht auch, ja. Bis heute noch einige, ja, muss man auch sagen. Und jetzt wird eben wieder ein Schritt gemacht, die Daten nicht auf einem einzelnen Computer, sondern eben in der Cloud und Computer greifen dann auf diese Cloud zu. Das hat natürlich einen riesen Vorteil für Gruppen, die zusammenarbeiten. Aber was erzähle ich, das wisst ihr sicherlich schon, vielleicht sogar besser als ich, wenn ihr in solchen Workgroups bereits arbeitet. Ja. Und Software, die das kann, gibt es ja schon lange Zeit. Nur es ist halt eben aufwendig und schwierig und dann bietet sich eben so ein Cloud-System an. Ja. Hat eine Firma, und die haben eben ihre Daten auf dem Google App Server beispielsweise, wie jetzt viele große Firmen und sogar staatliche Stellen in den USA. Und die Außendienstmitarbeiter greifen dann mit sicheren Übertragungswegen auf diese Cloud zu. Und ja, ist schon eine fantastische Geschichte. Sicherlich ein Thema für die Zukunft. Und noch was. Chrome Web Store. Ja, Hammer. Ja, sagen die einen. Und die anderen sagen, toll, Bookmarks. Beides ist richtig. Denn der Chrome Web Store kann sowohl Bookmarks, ja, also bessere Bookmarks beinhalten, als auch richtige Applikationen. Zunächst mal dieser Chrome Web Store bietet Web-Apps an. Ja, und natürlich werden einige, die jetzt Graus haben vor, allein schon von dem Begriff Apps, die Krise kriegen. Aber es ist nun mal so, dass es offenbar einen Bedarf gibt für sogenannte Web-Apps. Ja, das sind also Applikationen, die eigentlich im Internet laufen, aber eben über solche Stores aufgerufen werden können. Und nicht nur das. Wenn zum Beispiel ein Entwickler sagt, hier, meine Web-App ist so wertvoll, die will ich nicht kostenlos anbieten, ja. Aber die würde ja im Internet laufen mit allen Vorteilen, ja, was wir eben schon gesagt haben, Synchronisation, Zugriffsmöglichkeit aus der Cloud heraus, und so weiter und so weiter, ja. Was kann man da bisher machen? Ja, nicht viel. Man müsste theoretisch einen Zugang machen, muss dann dem Kunden quasi Zugang gewähren, also praktisch nach der Bezahlung einen Code geben und so weiter und so weiter. Das braucht man dann eben hier nicht mehr zu machen. Bei dem Chrome Web Store, da kann man eben Web-Apps auch kaufen. Da wird dann ein Programmteil oder das ganze Programm, je nachdem, heruntergeladen auf den Rechner. Dann kann man dieses nutzen, wenn man eben dafür bezahlt hat. Es gibt natürlich, und das ist der allergrößte Anteil davon, sind natürlich kostenlose Web-Apps. Ein tolles, positives Beispiel dafür ist zum Beispiel TweetDeck. Ja, das kennt vielleicht schon der ein oder andere von dieser Air-Desktop-Version mit Adobe Air, ja, oder auf seinem Mobiltelefon, ja, gibt's ja für Android, iPhone und so weiter und so weiter. Und da, also das ist ein schönes Programm, ja, wunderbar, erleichtert das Twitter, der Umgang mit Twitter, Buzz und Facebook doch um einiges. Ja, und das gibt's jetzt als Web-App. Tatsächlich, das ist faszinierend, das läuft wirklich im Webbrowser, ja, so als ob das ein richtiges Programm ist und ja, was soll ich sagen? Schneller als die Desktop-Version. Fantastisch. Also die Performance ist recht gut bei diesen Web-Apps. Das muss man schon sagen. Das ist fantastisch. Und ich selbst auf meinem kleinen Notebook läuft das flüssig, schön schneller als die Desktop-Version. Wahnsinn. Cool. Natürlich gibt es dann eben auch, und leider hat also auch Google mit seinen eigenen, in Anführungszeichen, Applikationen gemacht, was ich sehr, sehr schade finde, ich hoffe, die ändern das noch, gibt es eben auch sogenannte Web-Apps, die aber nichts anderes sind als Bookmarks. Also wenn ich zum Beispiel jetzt diese Web-App Google Mail aufrufe, dann kriege ich tatsächlich einfach nur, dann werde ich einfach nur auf Gmail weitergeleitet. Ja, dann ist das zwar als App installiert, aber das ist im Prinzip nur eine Weiterleitung auf das Gmail. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ja, Gmail ist ja eine Web-App schon immer gewesen, ja, genau wie Google Docs, ja, stimmt, wenn man so will, das kann man sagen, also müsste Google eigentlich nichts machen, aber dennoch hätte man ja vielleicht etwas erwartet wie, so ein Grundgerüst, bei dem man die Daten dann eben auch eben offline bearbeiten kann, ja, diese Sache. Aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass das Google nochmal machen wird. Ja. Die werden vielleicht dann, wenn HTML5 soweit ist, eben das Google Docs als HTML5-Applikation lokal ermöglichen, dass man das auf dem Gerät speichert, damit arbeiten kann, ja. Aber was sie nicht machen werden, da bin ich fest davon überzeugt, dass sie eine eigene Applikation nochmal programmieren für Docs oder Mail oder Picasa, weil eben diese Wartung, ja, zu aufwendig ist, zu kompliziert ist. Da müssen Updates rausgehauen werden und so weiter und so weiter. Für jede einzelne Maschine, Tausende, vielleicht Hunderttausende, Millionen von Leute laden sich dann unter Umständen dann die neue Version von der Google Docs App in Anführungszeichen herunter. Ja. Und letztlich ist das ein Riesenaufwand. Warum? Für nichts und wieder nichts, denn die Web-App ist ja vorhanden. Das heißt, Google muss nur eine kleine Änderung machen in seiner Web-App und alle Leute auf der ganzen Welt haben diese Änderung auch bei sich. Das ist eine faszinierende Geschichte und deswegen würde ich sagen, Web-Apps sind schon interessant, ja. Aber es muss eben die Möglichkeit geben, dass man zumindest ein Grundgerüst hat, dass man dieses eben herunterladen kann und offline damit arbeiten kann. Und dann, wenn man wieder eine Verbindung hat, kann sich ja auch die App quasi selbst synchronisieren mit der Web-App-Version, die dann im Netz ist. Jetzt sind wir total durcheinander alles. Ah, ja. Also, so ist es jedenfalls ziemlich, ja, ja, ziemlich interessant geworden noch, dann eben diese Woche. Übrigens, zu Chrome habe ich noch einen kleinen Tipp. Wer bei Chrome Dateien hochladen will oder, Dateien hochladen will, für was anderes kann man es, glaube ich, nicht benutzen, der braucht nicht unbedingt dieses Fenster zu öffnen, um eben Dateien zu suchen, die man auswählen kann und dann so und dann also eben hochschickt, sondern man kann einfach per Drag and Drop, also eine Datei von Desktop nehmen und auf diese Schaltfläche, ja, Dateien hochladen, ziehen, loslassen und dann wird die Datei quasi eingebunden und hochgeschickt. Das ist eine faszinierende Geschichte, wer Drag and Drop mag. Ja, und ich glaube, mittlerweile dürften es alle mögen, also, ne? Drag and Drop, ja. Ist viel einfacher, als jetzt hier dort den Dialog, den File-Dialog zu öffnen, dann wieder die ganzen Verzeichnis durchzugucken, obwohl man vielleicht schon das Verzeichnis geöffnet hat, und da kann man einfach die Datei nehmen, da auf die Schaltfläche ziehen, loslassen und zack, wird die Datei hochgeschickt. Das ist eine feine Geschichte also. Hm? Gut, was gab's noch außer Google? Ah ja, da haben wir was. Und zwar Apache. Apache schlägt wieder zu, oder versucht zumindest. Also, Apache sagt bye-bye zur Java-Standardisierung. Also, nachdem Oracle ja mit Java schon sowieso in die Schlagzeilen geraten ist, ja, gab es ja auch noch andere Probleme mit der Java-Standardisierung. Das geht schon seit einiger Zeit, Java und Apache. Ja, auch schon zu Sun-Zeiten war das nicht ganz so geheuer, diese Verbindung. Und jetzt ist Apache der Kragen geplatzt und ist aus dieser Gruppe, die Java-Standardisierung eben vorantreibt, ausgestiegen und hat sich nicht wie viele andere feige Firmen hier dann dieser Oracle-Diktatur unterworfen, sondern, jetzt werde ich schon wieder zu politisch, ja, wurde ganz klar, also da wurde Druck gemacht und Apache hat gesagt, das ist uns zu viel, das machen wir nicht mit, und die sind jetzt ausgestiegen. Oracle bedauert das, kann ich mir vorstellen. Was das jetzt zur Zukunft mit ja, Java und Webserver sagt, ne? Werden wir mal abwarten. Ich hoffe, dass Apache sich dann vielleicht etwas stärker auf Python oder Python konzentriert, ja, weil das wäre sicherlich die beste Alternative zu Java. Nein, bitte, ich möchte keinen Krieg hier vorrufen, Python gegen Java. Java wäre sowieso unterlegen. Aber nein, also Python hat es echt verdient. Aber gut, das wird dann eben wahrscheinlich dann letztendlich von Apache oder so Firmen entschieden, die eben Webserver machen. Ja, wenn die sagen, okay, okay, wir haben jetzt genug, wir stellen die Java Entwicklung ganz ein oder wir legen die zumindest auf Eis. Das heißt, wir machen keine Neuerungen mehr daran, und ich wäre schon verwundert, wenn Apache sich da jetzt nochmal richtig reinknien würde in die Java-Implementierung bei ihren Servern und stattdessen eben im Python forciert beispielsweise, dann, ja, wäre das, finde ich, eine positive Sache. Dann noch was anderes, und zwar, das dürfte die Besitzer von Samsung-Festplatten interessieren, vor allem die Leute, die eine Eco Green F4 HD204 UI haben. Diese 2 TB Festplatte Spinpoint F4, die hat nämlich einen Firmware-Fehler darin. Und so eine Kleinigkeit, nämlich, dass eben manchmal diese Platte den Inhalt des Puffers, ja, nicht auf die Platte schreibt. Also man muss sich das mal so vorstellen, man schreibt was, ja, auf die Platte und man denkt, man hätte es drauf und das ist ja noch gepuffert und der Puffer wird einfach nicht auf die Platte geschrieben und zack. Ja, das sind die Daten weg, fehlerhafte Blöcke und so weiter und so weiter. Ziemlicher Mist, also jetzt gibt es eine neue Firmware, aber Vorsicht, man kann anhand von dieser Firmware-Nummer nicht sehen, ob man jetzt die alte oder die neue Firmware drauf hat. Ein riesen Müll, muss man ganz ehrlich sagen. Am besten ist man, wenn man sich nicht sicher ist, flasht man dort die Firmware. Einfach nochmal die Revisionsbezeichnung ist 1AQ10001 und tja, wie gesagt, ist bei neu und alt gleich. Ziemlich schade, dass da wenigstens nicht die Versionsnummer geändert wurde, aber was soll man machen, ja? Im Zweifel eben flashen und dann weiß man das, dass die eben die neue Version hier drauf ist, ne? Ist ja echt schlimm. Dass es sowas gibt! Aber jetzt wisst ihr es und könnt was dagegen unternehmen. Ja, was haben wir noch? Ist sicherlich auch interessant. Und da habe ich bestimmt, oh, da habe ich wieder was drauf, darüber zu sagen. VGA, genau. Wird wohl nicht mehr lang existieren. Das Ende ist besiegelt. 2015 ist Schluss mit VGA. Ihr habt richtig gehört, keine VGA-Buchsen mehr an den Geräten. Und warum ist das so? Weil die Hersteller eben, die Hardwarehersteller auch keinen Kanal mehr anbieten wollen, um eben von der GPU aus einen VGA-Anschluss zu ermöglichen. Wäre jetzt zu viel technisches Blabla, um das zu erklären. Allerdings ist es dann nicht mehr möglich, quasi einen VGA-Ausgang zu betreiben. AMD macht den Anfang und macht schon 2013 mit VGA Schluss. Und ja, bis 2015 ist es dann vollzogen und dann gibt es offiziell kein VGA mehr. Tja, jetzt könnt ihr in die Versuchung kommen, genau wie ich, zu sagen, ja, ah, das ist ja gut, so ähnlich, mein VGA ist schon viel zu alt und da wird es aber jetzt mal Zeit, dass es wegkommt. Aber auf der anderen Seite ist, das ist ein Analogausgang. Dieser Analogausgang ist für manche Sachen ziemlich wichtig, denn er hat keinen HDCP-Kopierschutz. Ja, es war bisher ein probates und legales Mittel, über VGA etwas zum Beispiel aufzunehmen. Ja. Das wird entfallen. Und dann ist praktisch die Geißelung über diesen digitalen Kopierschutz perfekt. Dann können die Firmen den Schalter umlegen und man kann überhaupt nichts mehr tun, außer wenn es erlaubt ist, bestimmte Inhalte anzugucken. Furchtbar. Mag zwar jetzt ein bisschen überzogen zu sein, weil es sicherlich noch Möglichkeiten gibt, über eine DVI-Schnittstelle beispielsweise oder über über den Komponentanschluss vielleicht, eventuell. Das kann ich aber nicht genauer sagen. Das müssen sich erst noch ein paar Experten damit befassen, inwiefern das geht. Oder ob vielleicht in diesem Schwall von Änderungen dann auch diese Komponentanschlüsse, sprich alle analogen Anschlüsse davon betroffen sind. Dann würde nur noch DVI bleiben. Da gibt es halt auch eine Möglichkeit ohne Kopierschutz, wenn die denn noch unterstützt wird. Wird womöglich dann eben aber dazu führen, dass man nur noch HDMI-Anschluss mit HDCP-Kopierschutz hat und dann ist Ende Gelände. Ja, und 2015 wird ja sowieso nochmal, 2015 oder 2016? Weiß jetzt nicht genau, ich glaube 2016 war es. Wird ja der Kopierschutz HDCP nochmal angezogen. Ja, da werden sich sowieso einige wundern, warum auf einmal ihr DVD-Player, ihr Blu-ray-Player oder ihr HDTV-Gerät auf einmal nicht mehr funktionieren. Tja, habt ihr Pech gehabt? Ja, braucht ihr schon wieder ein neues Gerät? Denkt an meine Worte. Und also es ist schon ziemlich bedenklich. Schade eigentlich um die VGA-Buchse, weil gerade jetzt kommen viele sehr, sehr billige günstige VGA-Monitore auf dem Markt, ja, und dann 89 Euro habe ich schon wieder gesehen. Haha, sehr schön. Und ich meine, manchmal ist man eben nicht so verwöhnt und da reicht eben auch ein VGA-Anschluss aus. Auf der anderen Seite ist es eben bis 2015, ja, 2013 AMD, okay, gut. Ich weiß nicht, ob man dann VGA als tot erklären soll, ab 2013 oder 2015, aber also bis 2015 ist ja noch ein paar Jährchen. Ja. Nur wir haben trotzdem keine Analog-Alternative. Ja. Wir haben keine Möglichkeit, Analog-Geräte oder Sachen aufzuzeichnen dann. Ja. Und das halte ich für äußerst bedenklich. Stellt euch mal vor, auf einmal wäre der analoge Tonausgang weg. Ja. Und ihr könnt nur noch Digitalton ausgeben, ja, mit Digitalkabeln. Und dann wird das Kopierschutzbit gesetzt und alles ist weg. Und unsere legale Möglichkeit für beispielsweise eben aufzuzeichnen in analoger, über die analoge Soundkarte wäre tatsächlich dann untergraben. Ja, ich meine, es ist immer noch erlaubt, aber man kann es nicht machen, weil man keine Analog-Eingänge, Analog-Ausgänge mehr hat. Ja, das ist schon, schon ziemlich Mist, ja. Ja. Ich wüsste gar nicht, wie ich den Podcast aufnehmen soll, wenn ich nur digitale Ausgänge hätte. Ja. Ja, man mich bullen, mein Name ist, ne? Naja, okay. Aber vielleicht hofft sich da die Industrie auch wieder ein paar Umsetzer mit diesem Abschalten oder diesem Entsorgen des VGA-Ausgangs. Ja. Aber vielleicht sehe ich das alles nur zu schwarz-weiß. Ihr könnt ja mal in den Comments da vielleicht was posten, was ihr dazu denkt. Die Seite ist wochensicht.zenetcasts.com und dort könnt ihr dann zu dieser Wochensicht Woche 50 dann eben vielleicht eure Meinung mal abgeben. Ich würde mich sehr dafür interessieren, was ihr denn zu dieser Sache VGA Dios denkt. Dann habe ich noch einen Tipp für alle, die unter Ubuntu arbeiten. Wisst ja, Ubuntu sehr schön für Updates. Ja, haha, da gibt's ständig Updates, die aktuellsten Kernels, alle Nase lang. Nur das hat ein kleiner, unschöner Nebeneffekt. Jedes Mal, wenn ein Update des Kernels kommt, dann wird in der Liste beim Booten einfach das Neue oben dran gehängt oder eingefügt und ihr habt dann innerhalb von Monat 2 eine relativ lange Liste an verschiedenen Kernels. Aber ihr braucht eigentlich nur den aktuellen. Ja? Und deswegen könnt ihr, deswegen sollte eigentlich die alten Kernels gelöscht werden, aber das wird aus guten Gründen offenbar nicht gemacht. Also man kann quasi wieder auf alte Kernel zurückschwenken, wenn man sieht, der neue Kernel hat Probleme. Das ist manchmal tatsächlich sehr hilfreich, also Vorsicht, wenn ihr diesen Tipp macht, habt ihr diese Möglichkeit nicht mehr. Dafür habt ihr ein aufgeräumtes Bootmenü mit einem Linux-Kernel, ja, und den anderen Funktionen und dann ist das schon ein bisschen durchsichtiger. Ihr könnt das tun, wenn ihr ein kleines Script verwendet, das habe ich verlinkt im Beitrag, ja. Und das macht nichts anderes als auszulesen, wie welche Kernels ihr installiert habt und alle bis auf den aktuellen dann mit Aptitude zu löschen. Ja. Und dann darf man nicht vergessen dieses Update Grub und schon sind die alten Kernels aus der Liste raus und wuhu. Ihr habt wieder ein schön aufgeräumtes Bootmenü. Also wie gesagt, mit Vorsicht genießen, denn weg ist weg und ihr könnt dann nicht mehr zurückschwenken auf einen alten Kernel, wenn dieser nicht mehr funktioniert. Buh, 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 buh. Also gut. Ja, hat alles seine zwei Seiten. So. Oh Mann. Meine Grippe macht sich jetzt deutlich bemerkbar. Mein Hals tut schon weh. Oh. Ich hab Hals weh. Nein. Also, und etwas, was ihr vielleicht machen könnt noch, vom 12. bis 16. Dezember, ich wahrscheinlich nicht, wenn das mit der Krankheit hier nicht besser wird bei mir. Ihr könnt euch ein Himmelsereignis, ein Schauspiel anschauen. Sternschnuppen von Schnuppen, ja. Sternschnuppen von 12. Dezember bis 16. Dezember. Es soll ein wahnsinniger Regen herunterkommen, ja. Und zwar die Geminiden sollen das sein. 50 bis 80 Meteore pro Stunde werden auf der nördlichen Halbkugel zu sehen sein. Spitzen bis zu 120 Meteoren pro Stunde. Da rauscht was runter, das kann ich euch sagen. Da brennt der Himmel. Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Denn das wird sicherlich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Cool. Übrigens wird die NASA auch für alle Leute, die, wie ich wahrscheinlich, nicht rausgehen können wollen, also von 13. bis 14. Dezember einen Live-Feed veröffentlichen. Der Link wird noch auf der verlinkten Seite von der NASA bekannt gegeben. Juhu! Also, was sag ich denn hier? So kurz vor Weihnachten und schöner Meteorenregen. Ah, ist das nicht romantisch? Heieiei, ist das nicht schön? Ja, meine Stimme ist weniger romantisch. Deswegen, ja, was ist jetzt auch hier von der Rios-Wochensicht, ja? Oh, dann darf ich mich von euch verabschieden. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und denkt dran, ja, jedes Dokument ist wichtig, das ihr veröffentlicht, ja. Also, bis dann. Tschüss.